Und ich sehe das auch ein bisschen als die Aufgabe von Verstärkung, dass wir den Leuten das nach Hause bringen.
War das auch der Punkt, der euch bewogen hat, eine nachhaltige Versicherung zu gründen?
60 Milliarden, das fehlt für Klimaschutzthemen. Wenn man sich aber das Privatkapital in der Versicherungswirtschaft anschaut, dann liegen hier knapp 2 Billionen Euro, die investiert werden.
Hallo und herzlich willkommen. Wir sind deine Verstärkung von Verwendo, ein Podcast für nachhaltige Versicherungen und sozialethisches Finanzwesen. Hier geht es nicht nur um deinen persönlichen Wohlstand, sondern auch um eine bessere Zukunft für uns alle. Im heutigen Format Nachgefragt reden wir mit ExpertInnen und Gästen. Dabei teilen sie ihre persönlichen Geschichten und Erfahrungen mit uns, insbesondere zu Finanz- und Versicherungsthemen. Das soll dich inspirieren und befähigen, nicht nur deine eigene Zukunft zu gestalten, sondern auch zu positiven Veränderungen in der Welt beizutragen. So werden wir ganz nebenbei zu deiner Verstärkung. Ich bin Anja Werner, Mutter einer Tochter im Grundschulalter, Nachhaltigkeitsbeauftragte bei Verwendo, zusammen mit Helene im Marketingteam und ganz nebenbei studiere ich Mediendesign.
Ich heiße Helene Bossmann. Ich bin Diplom-Betriebswirtin und habe einen Master in Pädagogik. Seit 10 Jahren bin ich selbstständig als Versicherungsmaklerin und seit 8 Jahren bin ich als Partnerin bei Verwendo. Ich habe 2 kleine Töchter.
Hallo Helene.
Hallo Anja.
Helene, ich habe uns heute einen ganz besonderen Gast eingeladen. Und zwar wollen wir mit ihr darüber reden, was es bedeutet, eine nachhaltige Versicherungsgesellschaft zu gründen. Und nicht irgendeine nachhaltige Versicherungsgesellschaft, sondern die erste Versicherungsgesellschaft. Die Rede ist natürlich von Elena Sulzbeck. Sie ist Vorständin der Verde EG. Hallo Elena.
Hallo.
Magst du mir ein bisschen was von dir erzählen?
Ja, sehr, sehr gerne. Ich komme ursprünglich eigentlich gar nicht aus der Versicherungswirtschaft, sondern der Weg beschreibt eigentlich auch schon sehr, warum ich mich für das Thema begeistere. Ich habe angefangen, Ethnologie mit Schwerpunkt Völkerrecht zu studieren, habe mich währenddessen auch immer mehr für Politik begeistert, habe mich für gesellschaftliche Themen interessiert und auch für Kommunikation. Und während dem Studium habe ich dann auch schon bei verschiedenen NGOs, Vereinen mitgeholfen und fand es ganz oft sehr frustrierend, dass es so viele gute Ideen auf der Welt gibt, dass es so viele Projekte gibt, die soziale, ökologische Themen voranbringen können. Und dass dann aber am Ende es ganz, ganz oft am Thema Geld gescheitert ist, dass Aufopferungsarbeit damit verbunden war und dass irgendwie die Macht und das Geld immer woanders war. Und das hat mich immer beschäftigt. Das hat mich vor allem auch bei Themen, die mich dann auch später neben werde, immer noch beschäftigen. Auch im Geflüchtetenbereich beispielsweise immer sehr mitgenommen. Und ja, da hat es mich umso mehr begeistert, dass ich dann die Idee einer nachhaltigen Versicherung kennengelernt habe und genau hier einen Hebel gefunden habe, wie man solche wichtigen Projekte finanzieren und voranbringen kann.
Sag mal, was ist denn Verde genau?
Verde ist eine Versicherung im Aufbau. Also erstmal ganz klassisch, wie man sich eine Versicherung vorstellt, mit dann zukünftigen Produkten, KundInnen, wie man das kennt. Aber der entscheidende Unterschied ist, dass wir es ökologisch-sozial machen. Also auf der einen Seite, dass wir auf Mitbestimmung achten, dass das Ganze genossenschaftlich ist, dass wir auf Transparenz achten, dass wir alles von unseren Investitionen, unseren wirtschaftlichen Tätigkeiten, aber auch unseren Netzwerken transparent offenlegen. Und der allerwichtigste Punkt ist, dass wir unsere Geldanlage ganz genau anschauen. Also, dass wir ausschließlich ökologisch, sozial investieren und bei jeder Investition, die wir tätigen, ganz genau schauen, wohin fließt eigentlich das Geld. Und das macht so den entscheidenden Unterschied.
War das auch der Punkt, der euch bewogen hat, eine nachhaltige Versicherung zu gründen? Also war das das so nicht mehr, wir müssen was anders machen? Das braucht andere Kapitalanlagen?
Das war ein wichtiger Punkt, aber Verde ist über viele Jahre entstanden. Ganz ursprünglich hat es eigentlich damit begonnen, dass Marie, die Gründerin und Initiatorin von Verde, in der Versicherungswirtschaft bei Deutschlands größtem Erstversicherer in einem Fast-Track-Management-Programm mitgemacht hat. Und da hat sie in relativ kurzer Zeit viele Einblicke in die unterschiedlichsten Bereiche bekommen und sich auch sehr für das Thema Versicherung begeistert, weil es ja doch um Schutz geht. Man kann coole Produkte für nachhaltige Branchen entwickeln. Im Grunde geht da ja viel für Nachhaltigkeit. Aber gleichzeitig ist Marie dann eben auch darauf aufmerksam geworden, wie viel Geld da denn eigentlich verwaltet wird und dass aktuell noch nicht darauf geschaut wird, wie es denn eigentlich investiert wird. Und das wollte sie dann bei ihrem alten Arbeitgeber erst voranbringen, wurde dort allerdings gebeten, das Ganze nicht weiter zu verfolgen. Und das konnte sie dann damals nicht auf sich sitzen lassen und hat sich entschieden, es selbst anzugehen. Und dann, genau, sind ziemlich schnell weitere Menschen, die sich dafür begeistern, dazugekommen. Da bin ich dann auch mit ins Team gekommen. Und seitdem motiviert es uns, dass wir auch schon jetzt Sinnvolles investieren können und dass wir das Thema Versicherung auch wieder zugänglicher für die Menschen machen können, dass wir den Schutzgedanken da wieder mehr mit reinbringen können. Aktuell fragen sich viele Menschen, wie wir Klimaschutz, wie wir die Energiewende, wie wir ökologische Landwirtschaft bezahlen können. Und da steht beispielsweise jetzt ganz aktuell die Zahl 60 Milliarden im Raum. Das fehlt für Klimaschutzthemen. Das ist natürlich eine riesengroße Menge, 60 Milliarden Euro. Wenn man sich aber das Privatkapital in der Versicherungswirtschaft anschaut, dann liegen hier knapp 2 Billionen Euro. 2 Billionen Euro, die investiert werden. Und dieses Geld hat eine Wirkung, ob wir das jetzt aktiv bezwecken oder nicht, weil das Geld wird so oder so in Unternehmen und Projekte investiert. Und aktuell fließt es teilweise eben auch noch in Ölunternehmen, in Kohleunternehmen, in ganz, ganz viele Projekte, die Menschen zunehmend nicht mehr unterstützen möchten. Und das sind eigentlich so die zwei Punkte. Auf der einen Seite, dass es dringend Geld für Klimaschutz, für soziale Gerechtigkeit, für Einrichtungen, für ganz, ganz viele Themen braucht, die den Menschen wichtig sind und die der Gesellschaft wichtig sind. Und auf der anderen Seite müssen wir aufhören, mit diesem Geld, das ja am Ende auch von den Versicherungskundinnen kommt, Dinge zu finanzieren, die uns im Klimaschutz einfach dann auch aufhalten und die den Weg dorthin viel, viel schwerer gestalten. Und da ist es mir noch wichtig zu sagen, dass wir es nicht so darstellen möchten, dass in der Versicherungswirtschaft gar nichts passiert. Bei vielen Versicherungen tut sich was. Versicherungen nehmen das Thema zunehmend ernst und wahr. Aber anders als in der Bankenbranche gibt es eben keine Versicherung, die das ganzheitlich angeht und die ausschließlich ökologisch sozial handelt. In der Bankenbranche kann dann zum Beispiel eine konventionelle Bank zwar ihre Leistungen darstellen, sagen, was sie beim Thema Nachhaltigkeit machen, aber dann gibt es da halt zum Beispiel eine Triodos Bank, eine GLS Bank, die sagen können, naja, schaut mal, wie es denn bei uns ist. In der Versicherungsbranche ist das noch anders, da, um es einfach mal an einem Beispiel zu zeigen, die Versicherung, die 2023 als am nachhaltigsten ausgezeichnet wurde, die wurde in einem Bericht von dem Verein Urgewalt nochmal untersucht. Und dabei ist rausgekommen, dass sie auf der einen Seite in 2023 ihre Kohlerichtlinien aufgeweicht hat und dass diese Kohlerichtlinien, also wie investiert wird, für die unternehmenseigenen Vermögensberater gar nicht gilt, obwohl die 2/3 der Gelder verwalten. Und einer dieser auf unternehmenseigenen Vermögensverwalter zeichnet sich durch Investitionen in fossile Energien aus. Das heißt nicht, dass wir jetzt die ganzen Bemühungen da kleinreden möchten, aber dadurch, dass es einfach keinen richtigen Vergleich gibt, wie denn ganzheitliche Nachhaltigkeit aussehen könnte, ist das auch einfach schwer zu greifen, ob das jetzt gut ist, ob das jetzt schlecht ist, ob da vielleicht auch noch mehr geht. Und da möchten wir auch einfach einen neuen Standard setzen.
Ich habe gelesen, dass ihr euch ja noch nicht Versicherungsgesellschaft nennen dürft, dass das erst durch die Zustimmung der BaFin geregelt ist, also dass ihr euch erst nach Zustimmung der BaFin Versicherung nennen dürft. Also da gibt es offensichtlich eine Menge Regularien. Erzähl uns doch gern mal, was ihr alles tun musstet und müsst, um euch denn dann irgendwann endlich Versicherung nennen zu dürfen.
Die BaFin ist ja auch die Aufsichtsbehörde für Versicherungen. Erstmal für die, die es noch nicht gehört haben, also nicht nur für die Banken, sondern auch bei den Versicherungen ist es die Aufgabe der BaFin, zu prüfen und sicherzustellen, dass die Versicherungen im Schadensfall auch wirklich immer zahlen können. Und damit nicht einfach alle Unternehmen, alle Aktiengesellschaften dieser Welt Versicherungsschutz anbieten können, gibt es da bestimmte Voraussetzungen. Eine ganz wichtige Voraussetzung ist das Know-how. Also, dass wir nachweisen müssen, wir haben Menschen im Team, die sich mit Versicherungsbetrieb, Vertrieb, mit dem Underwriting, mit allem auskennen, damit wir da Stabilität garantieren und dass wir das Unternehmen sinnvoll aufbauen können. Außerdem braucht es einen Businessplan, wo wir unsere Ausgaben, unsere Einnahmen, alles aufzeigen, wo wir zeigen, wie wir planen, an die Kundschaft zu kommen, wo wir unsere Solvency 1, 2 Planung später bei größeren Themen, wo wir das alles offenlegen, um zu beweisen, wir haben das alles durchgedacht und durchgerechnet. Das sind zwei Punkte, das haben wir. Da sind wir sehr gut aufgestellt und auch motiviert, zur BaFin zu gehen. Der dritte Punkt, den es braucht, das ist das ausreichende Sicherheitskapital. Und da geht es immer darum, welche Produkte man anbietet. Im Sachversicherungsbereich braucht man da weniger als beispielsweise im Leben- oder Krankenversicherungsbereich. Aber trotzdem muss man eine Mindestsumme an Kapital nachweisen, damit man im Schadensfall eben auch immer zahlen kann. Das ist bei Sachversicherungen ungefähr 4,5 Millionen Euro. Davon haben wir knapp die Hälfte schon erreicht. Aber das ist eben auch genau der Punkt, wo es noch fehlt. Da gehen wir nicht über Großinvestoren, sondern da gehen wir über unsere Genossenschaft, über Menschen, die in unsere Genossenschaft investieren. Und das ist auch der wichtige Punkt, den wir jetzt noch schaffen müssen, um dann eben auch zur BaFin gehen zu können.
Das ist eine gute Überleitung. Ich würde ja gerne über das Thema Genossenschaft sprechen. Ich finde es ganz spannend, eine Versicherung als Genossenschaft aufzubauen. Also bei Banken, so bei den Raiffeisenbanken, kenne ich das. Wie wollt ihr das ausgestalten? Das heißt, jeder Versicherte am Endeffekt darf oder muss dann auch Mitglied werden? Oder sind die Genossenschaft und die Versicherung zwei verschiedene Gesellschaften?
Das sind zwei verschiedene Gesellschaften. Das ist leider ein bisschen anders als in der Bankenbranche. Da ist es völlig richtig. Da gibt es Genossenschaftsbanken. Da darf dann auch die Genossenschaft direkt das tägliche Geschäft betreiben. In der Versicherungswirtschaft darf eine Genossenschaft das rein rechtlich nicht, einfach nach deutschem Recht. Deswegen haben wir das mit Doppelstruktur geschaffen. Also es gibt einmal die Aktiengesellschaft, die die Versicherung betreiben wird. Und dann gibt es die Genossenschaft, die Haupt- und dann auch Alleinaktionärin der Aktiengesellschaft wird. Also wir werden keine Aktionärinnen haben, die da drüber stimmen können, sondern die Genossenschaft hat dann diese Rolle. Das ist erstmal so die Doppelstruktur. Aber an sich sind die Kundinnen und die Genossenschaftsmitglieder relativ unabhängig voneinander. Das kann jede Person so entscheiden, wie sie es möchte. Ich kann Mitglied und Kundin sein. Ich kann aber auch sagen, ich möchte nur eines von beiden sein. Die Rolle der beiden, also von Kundinnen und von Genossenschaftsmitgliedern, sind einfach so ein bisschen anders. Die Genossenschaft, also wenn ich Mitglied in der Genossenschaft bin, geht das nochmal über die Rolle als Kundin hinaus. Dann habe ich Mitsprache, dann habe ich Mitbestimmung. Dann kann ich zum Beispiel auch an den wirtschaftlichen Erfolgen profitieren. Also auch die Ausschüttungen gehen dann an die Genossenschaft. Und ich bin einfach viel, viel enger involviert, wenn es um die Gestaltung der Produkte, wenn es um die Investitionen geht. KundInnen können auch mitentscheiden, können auch Feedback geben, aber sie sind nicht so eng eingebunden. Genau. Und natürlich kann jede Person auch entscheiden, sie möchte sowohl Kundin als auch Mitglied sein. Das ist komplett flexibel gestaltbar.
Wir haben sehr viele Kunden, denn wir sind ja ein nachhaltiges Maklerbüro, die sich für eure Versicherung interessieren dürften und sehr gut finden dürften, was ihr macht. Wie ganz konkret finden sie die Möglichkeit, euch zu helfen?
Also aktuell suchen wir in erster Linie Pionierinnen, mutige Menschen, die sagen, sie finden das Thema wichtig, sie finden es gut und unterstützen uns als Mitglieder der Genossenschaft, weil aktuell der größte Bedarf darin besteht, die Finanzierung zu schaffen. Und da wollen wir ganz stark über die Genossenschaft gehen, weil wir haben in der Vergangenheit bereits mit größeren Investoren gesprochen und sind an Themen wie Nachhaltigkeit, an Themen wie Genossenschaft gescheitert. Das brauchen wir aktuell am meisten. Mhm. Und dann hilft es uns aber natürlich auch sehr, wenn uns Menschen vernetzen, wenn Menschen auf das Thema aufmerksam machen, wenn sie vielleicht uns auch einfach mal an Netzwerke, an Unternehmen weiterleiten, wo wir einen informativen Vortrag halten. Denn nach wie vor ist das Thema nachhaltige Versicherung sehr unbekannt, obwohl da eben so ein großer Hebel liegt und so viel Geld liegt.
Meine Frage zielt auf den konkreten Weg, euch zu finden im Internet zum Beispiel oder einer Adresse oder dergleichen ab.
Ganz konkret kann man uns unter Werde finden, also unsere URL ist relativ einfach, die ist wie der Name ver.de Und auf der Webseite sind dann alle Informationen auch schon zu unserem Fahrradprodukt, aber eben auch zur Genossenschaft, zu Vernetzungsmöglichkeiten oder auch einfach die Möglichkeit, mit abzustimmen, was wir finanzieren sollen, welche Produkte wir zukünftig anbieten sollen. Also auch da gibt es schon eine Menge Interaktives, auch wenn man gar nicht weiter involviert ist.
Ja, Informationen sind ja auch schön.
Das stimmt.
Die URL verlinken wir euch natürlich auch in den Shownotes. Wie lange arbeitet ihr schon daran, Werde als Versicherungsgesellschaft aufzubauen?
Also die Idee an sich existiert schon sehr lange. Die ersten Schritte gab es tatsächlich in 2016. Also Marie selbst ist an dem Thema schon sehr lange dran. Allerdings haben wir es am Anfang erstmal versucht, mit bestehenden Versicherungen aufzubauen. Und wir hatten nicht immer das Ziel, uns von Anfang an über die Genossenschaft zu finanzieren, weil es, um das auch ehrlich zu sagen, natürlich nicht der schnellste Weg ist. Es würde schneller gehen, mit einer bestehenden Versicherung das Ganze umzusetzen oder über große Investoren den Weg schneller zu gehen. Das war ein längerer Findungsweg. Wir haben dann 2019, 20 uns da immer mehr gefunden, wie wir es machen wollen, was wir machen wollen, haben dann auch schon unser erstes Produkt für Fahrräder auf den Markt gebracht. Und in dem Jahr haben wir unsere erste große Mitgliederkampagne gestartet und hatten jetzt auch ein ganz, ganz tolles Mitgliederwachstum dieses Jahr. Aber die Idee an sich, Nachhaltigkeit in der Versicherungswirtschaft in irgendeiner Form voranzubringen, die gibt es schon seit 2016.
Sehr spannend. Das ist eine gute Überleitung zum Thema Sachversicherung. Denn ich habe gelesen, dass ihr mit dem Thema Sachversicherung starten wollt und anschließend die gewerblichen Sachversicherungen. Für mich ist das ganz logisch, der Einfachheit halber und der Produkte wegen. Aber magst du für unsere HörerInnen kurz erläutern, warum Sachgeschäft das Einfachste ist für den Bereich?
Sachversicherungen sind auf der einen Seite erstmal unsere Kernkompetenz. An sich gibt es eben die Bereiche Leben, Kranken und Sachversicherungen und die funktionieren auch alle so ein klein bisschen anders in der Produktgestaltung. Das kann man trotzdem alles gestalten und auch zukünftig werden wir die weiteren Sparten dazunehmen. Aber erst einmal ist das, was wir können, was wir gelernt haben, wo auch die Menschen im Team bei uns drin gearbeitet haben. Und der weitere Vorteil ist, dass Sachversicherungen einen relativ niedrigen Kapitalbedarf haben. Also um als Versicherung zugelassen zu werden, ist hier der Kapitalnachweis, den wir bringen müssen, deutlich geringer, als wenn wir jetzt beispielsweise mit Lebensversicherungen anfangen würden. Und der dritte Punkt ist, den wir persönlich einfach auch sehr schön finden, es sind die Versicherungen, die der Großteil der Menschen braucht. Also beispielsweise eine Haftpflichtversicherung. Damit erreichen wir sehr viele Menschen oder auch moderne Versicherungen für Bereiche der nachhaltigen Wirtschaft, für die Circular Economy, aber auch fürs Smartphone. Das sind sehr interaktive Bereiche und auch sehr greifbare Bereiche, wo man mitgestalten kann. Und ja, das hat uns überzeugt, dass wir damit anfangen möchten und dass wir dann aber natürlich auch weiter ausbauen möchten.
Vielen Dank. Ihr habt euch das Thema kurze Bedingungen und transparente Produkte auf die Fahnen geschrieben und wollt das erfüllen. Wie stellt ihr also unter dem Zusammenhang Versicherungsbedingungen zusammen? So aus der Erfahrung raus und das, was ich meinen Kunden immer sage, ist, dass das alles möglichst kompliziert geschrieben ist, damit es eigentlich der Otto-Normalverbraucher, die Otto-Normalverbraucherin gar nicht versteht und man am Ende darauf angewiesen ist, dass einem das jemand hoffentlich richtig erklärt und man dann am Ende unten rechts die Unterschrift leistet. Was macht ihr anders? Wie stellt ihr Bedingungen zusammen?
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn neben der Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema, wieder Vertrauen den Versicherungen gegenüber zu schaffen. Inzwischen, und das finde ich persönlich total schade, werden Versicherungen von vielen Menschen ja mehr als ein notwendiges Übel angesehen. Ich brauche es, ich muss es auch irgendwie machen, aber eigentlich ärgert man sich eher damit und man möchte sich auch nicht damit auseinandersetzen. Und das widerspricht diesem Grundkonzept, dass Versicherungen ja eigentlich etwas sehr Solidarisches sind und ein Schutzgedanke sind. Und da gehört auch dazu, dass Versicherungen für viele Menschen einfach schwer verständlich sind und das auch oft so geschrieben ist, dass wir da auch da sitzen und uns erstmal fragen, okay, was ist da denn jetzt gemeint? Und da ist unser Ansatz, das genau andersrum anzugehen, dass wir sagen, wir machen den Alles-ist-enthalten-Ansatz bis auf ganz klar die und die Punkte. Also wir gehen das andersrum an und sagen, grundsätzlich ist beispielsweise das Fahrrad 24 Stunden europaweit überall geschützt, außer Du schließt es als Kunde mit dem Schloss nicht an. Das ist eine Voraussetzung. Und da hoffen wir und bitten da auch immer um Feedback, dass das leichter zu verstehen ist, weil dann klar offengelegt ist, in welchen Fällen wäre es denn beispielsweise jetzt nicht gesichert. Und das ist bei Werder Bike beispielsweise, wenn es nicht abgeschlossen ist und wenn die Beiträge nicht gezahlt sind. Also dann, genau, da möchten wir das möglichst unkompliziert halten. Es ist trotzdem, um das auch offen zu sagen, eine Herausforderung, weil Versicherungsbedingungen müssen ja auch viele rechtliche Anforderungen erfüllen. Und da hilft es dann am Ende eigentlich auch nur, mit der Genossenschaft, mit den Menschen viel Feedback zu halten und auch möglichst auf der Webseite das Ganze nochmal mitzuerklären und mit darzustellen. Das ist tatsächlich, wenn das hier jetzt gerade nicht so weit geht, auch bei der Offenlegung der Wirkung der Kapitalanlage ein ganz wichtiges Thema. Es wird ja zunehmend Nachhaltigkeit bei Geldanlagen gemessen. Aber ganz oft sind das dann in irgendwelchen Berichten, irgendwelche komplexen Zahlen, die die Endkundinnen ja so erstens gar nicht finden und zweitens dann auch nicht nachvollziehen können, was das denn eigentlich heißt. Und sowohl bei den Bedingungen als auch bei der Kapitalanlage ist das so wichtig, dass das ganz einfach mit Grafiken, mit konkreten Beispielen erklärt ist auf der Webseite, weil wir nicht verlangen können, dass sich Menschen bei jedem Thema erstmal da intensiv mit der Versicherungssprache auseinandersetzen oder mit der Wirkungsmessung, mit irgendwelchen ESG-Kriterien, mit was bedeutet denn jetzt Impact Investing? Das muss alles leichter verständlich sein.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Das macht, glaube ich, nicht nur für Vermittler, sondern auch für Kunden das Thema wieder greifbarer, einfach ohne sich dann im Schadenfall mit diesen ganzen Bedingungen auseinandersetzen zu müssen und ist jetzt dieser konkrete Fall wirklich abgesichert oder nicht.
Genau, und da ist auch ja ein ganz wichtiger Punkt, dass in der Regel die Versicherung ja die stärkere Partei ist, mit mehr Mitteln, mit mehr Kapazität und auch am Ende mit dem längeren Atem. Und zum Beispiel ist da auch eine Sache, die wir jetzt schon eingeführt haben, dass wir auf unserer Webseite eine öffentliche Beschwerdeseite haben, dass wenn wir uns selbst nicht an unsere Bedingungen halten, müssten wir die Beschwerde dort veröffentlichen, um auf der einen Seite uns auch für die Zukunft daran zu binden, und auf der anderen Seite, um auch dieses Gleichgewicht mehr herzustellen zwischen den Kundinnen und der Versicherungsgesellschaft, bei der in der Regel einfach deutlich, deutlich mehr Geld und mehr Kapazitäten liegt.
Das Machtgefälle aufzuweichen.
Das finde ich super innovativ, eine richtig tolle Idee.
Dankeschön.
Apropos Vermittler, Versicherung, Kunde. Plant ihr denn eigentlich auch mit Vermittlerinnen zusammenzuarbeiten?
Ja, das planen wir. Das ist auch ein ganz wichtiger Weg bei uns. Und wir sehen auch in Deutschland, dass nach wie vor der Vertrieb in die Richtung wichtig ist. Und tatsächlich sehen wir auch, dass wir gerade, wenn wir über unsere IT-Aufstellung, über unsere Anknüpfpunkte sprechen, dass es auch ganz, ganz wichtig ist, die MaklerInnen auch als unsere Kundinnen zu betrachten. Denn für die muss es ja auch möglichst einfach sein, die Werbeprodukte zukünftig vertreiben zu können. Deswegen, das ist ein wichtiger Punkt, und darauf werden wir genauso setzen wie auf Kooperationen, wie auf Direktvertrieb, wie auf Online. Genau, da stehen wir schon mit vielen im Gespräch und freuen uns dann zukünftig die Produkte hier auch anbieten zu können.
Ich würde gerne auf ein anderes Thema überleiten. Du hast es schon angekündigt, ihr habt mit Werde Bike die erste Absicherung eingeführt. Bei der Recherche habe ich mich gefragt, wie geht's? Ihr seid doch noch gar keine Versicherung, und habe dann gefunden, dass es sich um eine Unterstützungsleistung handelt und nicht wirklich direkt um eine Versicherung und ihr deswegen das Produkt anbieten dürft. Was war der Gedanke dahinter?
Der Gedanke war, dass wir dann irgendwann auch einfach schon eine gewisse Summe an Geld hatten, aber immer noch so ein bisschen mit der PowerPoint daherkamen. Also wir konnten nur nicht so richtig etwas zeigen, weil wir eben noch nicht die Zulassung haben. Und dann sind wir mit der BaFin ins Gespräch gegangen und haben gefragt, ob wir, wenn wir ganz klar dazu schreiben, dass es noch keine Versicherungsleistung ist, ob es dann okay ist, dass wir das bis zu einem gewissen Rahmen, den wir sicher auch bezahlen können, dass wir bis zu dem Rahmen das jetzt schon anbieten, und das hat die BaFin uns so jetzt auch genehmigt. Da müssen wir auch sagen, haben wir mit der BaFin positive Erfahrungen gemacht, dass die uns beim Thema Nachhaltigkeit ernst nehmen und das auch gut finden. Die Person, mit denen wir da im Austausch waren. Genau, und der wichtige Unterschied ist, dass Versicherung ein geschützter Begriff ist und Versicherungen fallen unter das Versicherungsrecht. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir aktuell immer dazu schreiben und offenlegen, dass es eben eine Unterstützungsleistung und keine Versicherung ist, weil sie aktuell eben noch nicht unter das Versicherungsrecht fällt. Und da ist es umso wichtiger, das Vertrauen zu schaffen und dann aber auch möglichst bald das eben auch in eine Versicherung umzuwandeln, wieder eben auch der Fairness der Kundinnen gegenüber.
Leistungsseitig gibt es aber keine Unterschiede, oder? Also das ist, glaube ich, ja das Fahrrad wahrscheinlich ein guter Bereich.
Der wichtige Unterschied ist eigentlich, dass beim Versicherungsrecht, wenn die Versicherung nicht zahlt, nach diesen Paragraphen geklagt werden kann. Das ist bei uns aktuell nicht möglich. Das ist auch ein Grund, warum wir beispielsweise die Klausel eingebaut haben, dass man uns dafür drauf verklagen kann, wenn wir uns nicht an unsere Bedingungen halten, dass es auf der Webseite veröffentlicht wird. Also da kam ursprünglich der Gedanke her, auch wenn es dann bestehen bleiben soll, dass es eben trotzdem eine Grundlage geben könnte, wonach man uns verklagen kann, wenn wir uns nicht daran halten. Aber leistungstechnisch ist eben der große Unterschied, dass wenn wir die Leistung nicht erbringen, das Versicherungsrecht aktuell nicht greifen würde.
Ja, da ist das Fahrrad ja also tatsächlich ein guter Startpunkt, weil klein und abgeschlossen in sich und sehr gut handelbar, kann ich mir vorstellen.
Genau.
Und sehr interessant für Kunden, die sich mit Nachhaltigkeit sowieso schon beschäftigen.
Genau. Also auch im Werde-Team ist es auf große Begeisterung, weil gerade Marie, unsere Gründerin, die ist wirklich das ganze Jahr mit dem Fahrrad unterwegs. Also die ist da ganz vorne mit dabei.
Jetzt habe ich mal den Vergleich gemacht und gesehen, dass eure Werde-Bike-Versicherung oder eure Werde-Bike-Unterstützungsleistung mit 221,65 € für das Fahrrad, was ich aktuell habe, deutlich teurer wäre als meine bisherige Absicherung für 60 € pro Jahr. Aber ich habe gelesen, dass nach 3 Jahren ohne Schaden ich mein Geld zurückbekommen würde. Das musst du mir bitte erklären. Was ist der Gedanke dahinter?
Also das sind eigentlich fast auch ein bisschen zwei separate Punkte. Werde Bike ist aktuell überdurchschnittlich teuer, weil es ein alleinstehendes Produkt ist. Also das wird zukünftig auch günstiger, sobald wir Hausrat, Haftpflicht, weitere Produkte anbieten. In der Regel bieten auch Versicherungen eigentlich die Fahrradversicherung eher als Einstiegsprodukt zu anderen Produkten an. Das wiederum ist hier etwas nachteilig und deswegen, damit wir trotzdem die Kosten gut kalkulieren können, muss das teurer sein, soll zukünftig aber deutlich günstiger sein. Und das ist auch ein Punkt, der uns aktuell noch stört. Wir können es nur, bis wir die Zulassung haben, eben leider auch nicht anders machen. Die 3 Jahre Beitragsrückerstattung sind tatsächlich auch ein Punkt, warum unsere Produkte etwas teurer sind. Das ist allerdings eine Leistung, die wir persönlich sehr gut finden, weil in der Regel Kundinnen bei Versicherungen eigentlich nur negative Berührungspunkte haben. Entweder zahle ich jahrelang meine Beiträge und ich habe keinen Schaden und ich frage mich irgendwann, wofür zahle ich das denn eigentlich? Oder ich habe einen Schadensfall und das ist natürlich auch nicht schön. Und hier haben wir eingeführt, dass nach 3 Jahren Schadensfreiheit, also wenn ich 3 Jahre beispielsweise mein Fahrrad abgesichert habe und es nicht geklaut wurde, kein Vandalismus, nichts passiert ist, dass wir dann 20% der Beiträge zurückzahlen. Und die sind natürlich auch im Preis einkalkuliert. Das kommt auch dazu. Das ist allerdings nicht der treibende Punkt, sondern das ist eher, dass es gerade eben ein alleinstehendes Produkt ist.
Okay, das erklärt auch quasi meine nächste Frage, weil ich mich in dem Zusammenhang gefragt habe, du hast es vorhin auch kurz erläutert, dass Versicherungen ja mal eingeführt wurden aus einem solidarischen Gedanken, also quasi Risiken auf mehrere Schultern zu verteilen. Und wenn ich dann keinen Schaden habe, dann habe ich aber anderen geholfen, die einen hatten, die dann eben nicht so viel zahlen mussten. Aber das erklärt es dann natürlich, dass ihr immer das noch auf mehrere verteilt, aber dadurch die Mischkalkulation, die euch quasi gerade fehlt, ihr das einfach noch nicht so mischen könnt, wie es andere Gesellschaften tun.
Genau, und da arbeiten wir aktuell auch an Automatisierungsprozessen, an einigen Strukturen, um möglichst geringe Kosten für die Verwaltung zu haben, damit wir die Produkte auch dann immer zunehmend noch günstiger anbieten können, weil das ja auch ein wichtiger Punkt ist. Nachhaltigkeit sollte nichts Exklusives sein, sondern sollte allen Menschen zugänglich sein. Und gerade in Deutschland sind viele Menschen, die es vielleicht sowieso schon mit Einkommen, mit Geld etwas schwerer haben, eher unterversichert. Sonst sind in Deutschland auch viele Menschen tendenziell sehr gut versichert. Aber gerade die Menschen, die dann vielleicht im Schadensfall da besonders drunter leiden, weil dann ein ganz wichtiger Punkt im Leben wegfällt, die sind dann nicht versichert. Und das kann natürlich auch eine Negativspirale auslösen. Das ist ein Thema, wo wir noch nicht die abschließende Lösung haben, was wir zukünftig aber sehr, sehr gerne angehen würden, ob es da vielleicht auch solidarische Konzepte und Möglichkeiten gibt, um da etwas mehr für soziale Gerechtigkeit zu tun.
Ja.
Auch sehr innovativ.
Und löblich.
Genau, aber da müssen wir auch ehrlich sagen, da wären wir dann noch auf Kooperationen, auf gute Ideen aus der Community angewiesen. Das ist ein Vorhaben, aber die richtige Lösung haben wir zu dem Punkt leider noch nicht.
Die gute Nachricht ist, unsere Community wächst auch. Und da bist du ja jetzt voll mit drin, natürlich.
Da freue ich mich.
Verde ist die erste Versicherungsgesellschaft Deutschlands, die von einer Frau gegründet wird. Nun habe ich mich gefragt, einfach aus dem Grund, dass die Versicherungsbranche immer noch sehr männlich dominiert wird, gibt es oder gab es geschlechterspezifische Hürden, die ihr nehmen musstet oder vielleicht auch noch müsst?
Ja, die gibt es auf jeden Fall. Das sprechen wir auch sehr offen an. Also es gibt mehrere Studien, die nachweisen, dass Gründerinnen weniger Risikokapital bekommen, also erstmal im Gründungsbereich schon, dass da auch oft eher noch so klassische Vorstellungen herrschen, dass beispielsweise Frauen dann eher in frauentypischen Bereichen gründen, also sei es im Bereich Kleidung, Kosmetik und in der Versicherungswirtschaft, dass es da oder insgesamt der Finanzwirtschaft schwieriger ist für Frauen, dieses Risikokapital zu bekommen. Und wir persönlich haben auch selbst Erfahrungen gemacht, dass uns zurückgespiegelt wurde, dass gerade das Thema Mutter und Gründerin, dass da daran gezweifelt wurde, ob man wirklich ausreichend Kapazitäten mit sich bringt. Und wir empfinden es schon öfters so, dass es schwierig ist, in der Branche dann auch wirklich ernst genommen zu werden. Das hängt aber natürlich auch immer sehr von den Kreisen ab. Also in manchen Bereichen ist das schwieriger. In den nachhaltigen Bereichen haben wir das Problem eher noch gar nicht erlebt oder ist das sehr, sehr selten. Aber grundsätzlich hatte es, um da mal einfach ein ganz konkretes Beispiel zu geben, hat es Telefonate gegeben, wo die potenziellen Investoren dann aufgelegt haben, nachdem sie Kinder im Hintergrund gehört haben.
Verrückt.
Erschreckend.
Wirklich erschreckend. Ich glaube, wie du gesagt hast, Anja, dass es da ganz gut ist, dass die Community wächst, dass, glaube ich, das Verständnis einfach ein anderes wird. Und ich denke mir ganz oft als Vermittlerin, solche Kunden will ich dann auch nicht. Also Gott sei Dank kann ich es mir aussuchen, mit wem ich zusammenarbeiten möchte. Und wer kein Verständnis dafür hat, dass ich Kinder habe, die mal kurz in die Kamera winken müssen manchmal, dann will ich mit der Person auch einfach gar nicht zusammenarbeiten.
Das stimmt. Und am Ende sind das ja auch die Personen, aber da mussten wir auch erstmal unser Selbstbewusstsein so weit entwickeln. Das sind ja auch die Personen, die dann das Genossenschaftliche und Nachhaltige oft nicht so mitgeben würden, wie wir uns das vorstellen. Und die auch viele Themen, die uns wichtig sind, nicht so dringend sehen. Also es geht ja nicht nur darum, Frauen den Zugang zu erleichtern, sondern die Versicherungswirtschaft ist für viele Menschen ja noch sehr schwer zugänglich. Und viele Menschen haben allgemein in der Finanzwirtschaft ja immer noch das Gefühl, sie haben da nicht so richtig den Platz. Sie können sich da eigentlich gar nicht so richtig einbringen. Sie passen da nicht richtig rein. Und ja, das ist ja allgemein wichtig, dass man auch das ändert, dass alle Menschen, es wird von uns allen das Geld dort verwaltet. Deswegen sollten wir auch alle die Möglichkeit haben, dort mitzubesprechen, mitzubestimmen und Einblicke zu bekommen.
Und auf Augenhöhe betrachtet werden, das finde ich immer noch sehr wichtig.
Genau.
Wenn ich überlege, dass mein Vater früher sich einen Anzug angezogen hat, um zur Bank zu fahren, fand ich das immer sehr lächerlich und finde es heute noch umso lächerlicher, als wenn da jemand im Anzug eine höhere Kompetenz, sei es fachlich oder sozial, hat, als jemand, der wie mein Vater Landwirt ist.
Mhm. Ach, ja, auf jeden Fall.
Mein Eintritt in die Versicherungsbranche war auch so, ja, ich bin bei einem Strukturvertrieb angefangen und da war es auch Hosenanzug für die Männer, Anzug und Krawatte. Und das war, glaube ich, das Erste, was ich abgelegt habe, als ich zu Verwendo gekommen bin, weil es sich nie authentisch angefühlt hat. Und ich immer dachte, ich will denen nicht das Gefühl von Macht übermitteln, sondern ich will auf Augenhöhe sprechen und auf Augenhöhe sollen Entscheidungen getroffen werden.
Ja, das ist ja auch wirklich sehr wichtig.
Genau. Gibt es Dinge, die du uns gerne fragen möchtest?
Also was uns tatsächlich schon interessiert, weil wir lesen ja, also wir kriegen es bei uns in der Community mit, wir lesen Studien dazu, aber wie nehmt ihr denn so den Wunsch von Kundinnen nach Nachhaltigkeit in der Versicherungsbranche wahr? Ist das den Kundinnen bereits bewusst? Ist das noch ein sehr nebensächliches Thema? Habt ihr da schon Erfahrungen gemacht?
Ich finde, oder meine persönliche Erfahrung ist, dass es im Bereich Geldanlage eine hohe Rolle spielt. Also die Nachhaltigkeitspräferenzen sind zumindest in unserem Kundenstamm oder auch einfach den Neukunden, die wir anziehen, deutlich höher, glaube ich, als bei anderen Vermittlern. Was einfach auch dem geschuldet ist, dass wir uns das Thema Nachhaltigkeit sehr explizit auf die Fahnen schreiben und das, glaube ich, alle in unterschiedlicher Ausprägung leben und man sich dann ja schon immer wieder so in der eigenen Bubble befindet. Bei Versicherungsprodukten ist das noch sehr zwiegespalten. Also es gibt ja schon die ersten nachhaltigen Versicherungsprodukte auf dem Markt, die dann in der Regel auch teurer sind. Und ich erlebe das ganz häufig als Preissensitivität. Also da sind dann die 5 Euro in der Haftpflichtversicherung sind es dann nicht mehr wert, dass das Produkt nachhaltig ist, weil was soll ich mit meinen 60 Euro pro Jahr wirklich bewirken? Das ist ein Argument, was ich ein Stück weit nachvollziehen kann. Ich halte es auch persönlich für wichtiger, die 20.000 Euro nachhaltig anzulegen als die 60 Euro. Aber nichtsdestotrotz ist das ein wichtiges Thema, was so aus der Erfahrung raus immer wichtiger wird, was den Kunden auch immer wichtiger wird. So die Entwicklung der letzten Jahre zeigt da schon eine deutlich höhere Quote an nachhaltigen Verträgen. Einfach auch, weil die Bedingungen besser werden, weil die Preise günstiger werden. Die Itzehoe hat es ja dieses Jahr so gemacht, dass das Besser-Grün-Produkt in der Autoversicherung günstiger war als das konventionelle. Und das hat sich schon auch einfach bemerkbar gemacht, weil preissensitive Kunden da auch einfach mitgenommen wurden. Und dann das Thema Nachhaltigkeit entweder mit abfeiern oder es ihnen ganz egal ist, dann feiern wir das ab.
Aber das ist ja eigentlich auch der gute Weg, dass Nachhaltigkeit nicht Verzicht bedeutet, sondern dass die Menschen so oder so das Produkt gut finden, dass die Menschen sich vom Produkt selbst geschützt fühlen und die Leistungen sinnvoll finden und dass die Nachhaltigkeit dann eher der Bonus ist, für den aber nicht extra gezahlt wird. Da würde ich mich auch wirklich sehr freuen, wenn wir damit Werbe hinkommen.
Ja, ich glaube, da hängt viel an den Versicherungsbedingungen.
Ja, das stimmt auf jeden Fall.
Die Sensibilisierung der KundInnen ist aber auch sehr wichtig. Und ich würde schon sagen, das hat in den letzten 10 Jahren insofern zugenommen, wenn man den Kunden anspricht oder die Kundin anspricht, dass es da auch ein nachhaltiges Produkt gibt, dann werden die Ohren oder die Augen schon größer und die Ohren schon offener. Ich glaube, es geht wirklich darum, die Menschen da auch hinzuführen, denn das gab es ja bis vor kurzem so noch gar nicht oder nur im grün gewaschenen Stile. Und es ist ja neu, dass es das wirklich, oder neu ist vielleicht übertrieben, aber es ist noch nicht so lange auf dem Markt, dass das wirklich gibt. Da muss man natürlich, und das ist unsere Aufgabe als Maklerbüro, den Kunden auch sagen, was es gibt und die Augen öffnen.
Das stimmt.
Ich glaube, ein großer Faktor sind die VermittlerInnen. Ich habe letztens eine Studie gelesen, die kennt ihr bestimmt auch, dass die Kunden angeben, dass ihnen Nachhaltigkeit sehr wichtig ist. Und dass die Vermittler das aber nicht ernst nehmen und sagen, das ist eine Eintagsfliege, das wird sich nicht durchsetzen und das ist doch alles eh grün gewaschen. Also da die VermittlerInnen oft die bremsenden Kräfte sind, was, glaube ich, für euch ein guter Ansatzpunkt ist und was aber auch für uns als Maklerbüro ein guter Ansatzpunkt ist, zu sagen, so ein Quatsch. Also wie kann ich denn den Kunden sagen, dass sie nicht wissen, was sie eigentlich meinen? Also ich glaube, dass da in den oder hoffe, dass da in den nächsten 10 Jahren auch nochmal eine Bereinigung des Marktes stattfindet. Einfach viel mehr hin zum Thema Nachhaltigkeit auch in der Versicherung und nicht grün gewaschen, wie es wirklich bei vielen Versicherungen ist.
Und ich sehe das auch ein bisschen als die Aufgabe von Verstärkung, dass wir den Leuten das nach Hause bringen und aufklären dahingehend.
Ja, also die Informationsarbeit, die geht ja auch wirklich immer in beide Richtungen, also Richtung Kundinnen, eigentlich sogar in 3 Richtungen, Richtung Versicherungen und Richtung MaklerInnen. Da müssen am Ende alle abgeholt werden. Und genau deswegen ist eben auch so Informationsarbeit so wichtig, damit die Menschen das eher verstehen und sich auch nicht überfordert davon fühlen.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Die 2 spannenden Fragen zum Schluss. Welche Menschen inspirieren dich?
Bei mir ist das eigentlich relativ einfach. Meine Eltern haben mich mein ganzes Leben lang sehr inspiriert, weil sie mir auf der einen Seite beigebracht haben, dass ich mich für das einsetzen soll, was mir wichtig ist und das auch immer vorgelebt haben. Also meine Eltern haben mir sehr, sehr früh schon ökologisch-soziale Themen immer ans Herz gelegt und mich da immer auch als individuelle Person so akzeptiert, wie es mir wichtig ist. Und auf der anderen Seite, also meine Schwester und ich, oder besser gesagt, wir mit als zwei Töchter, uns wurde immer sehr ans Herz gelegt, dass wir als Frauen alles machen können, alles schaffen können. Deswegen auf jeden Fall auf der einen Seite meine Eltern. Und inzwischen muss ich aber schon noch sagen, auch Marie, also die Gründerin von Werde, weil ich es persönlich einfach total beeindruckend finde, wie lange sie schon sich für dieses Thema einsetzt, mit wie viel Überzeugung, und dass sie sich da auch nicht einreden lässt, dass wir das nicht schaffen können, dass das nicht wichtig ist, dass das ja eh schon alles am Markt passt. Also da die Stärke, die sie damit reinbringt, das finde ich auch sehr inspirierend.
Die Resilienz, ja, sehr spannend. Das ist, glaube ich, ein harter Weg gewesen. Das kann ich mir gut vorstellen. Und welches Buch hast du zuletzt gelesen?
Mein letztes Buch war Die verlorene Ehre der Katharina Blum von Heinrich Böll. Das ist ein sehr spannendes Buch, das sich kritisch mit den Praktiken so von der Boulevardpresse auseinandersetzt, auch mit Sensationsjournalismus. Da bin ich letztens drüber gestolpert. Das ist ja eigentlich mehr so Schullektüre. Ich habe es während der Schulzeit nie gelesen. Aber es ist auch ganz spannend, gerade jetzt, wo sich in der Gesellschaft ja viel aufheizt, ganz oft auch ja in der Boulevardpresse da Schlagzeilen sind, die Themen eher noch aufheizen als zu deeskalieren. Und da ist das auf jeden Fall ein spannendes Buch, wozu solche Praktiken führen können.
Und ja auch sehr alt, also wie lange aktuell das Thema schon ist.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Vielen Dank.
Danke, Helene, für das nette Gespräch.
Jetzt hoffen wir, dass wir für euch ganz viele UnterstützerInnen gewinnen können, dass die 4,5 Millionen schnell voll werden.
Da arbeiten wir ganz fleißig dran. Und da sind genau solche Unterstützungen wie von euch, sind da auf jeden Fall sehr viel wert.
Elena, danke, dass ihr die Welt zu einem besseren Ort macht.
Vielen Dank, dass wir das hier vorstellen durften und auch für eure wichtige Arbeit hier. Und das Gespräch hat mir auf jeden Fall sehr viel Freude bereitet.
Ja, mir auch. Danke, das war wirklich toll. Mit all diesen neuen Infos wirst du jetzt zur Verstärkung deines Umfelds. Wenn du jetzt noch Fragen hast, schreib uns an verstärkung@verwendo.de.
Verwendo schreibt sich Friedrich Anton Ida Richard, Viktor Emil Nordpol, Dora Otto.
Die genaue Adresse findest du aber auch nochmal in den Shownotes. Lass uns gerne ein Abo da und bewerte uns auf Spotify, Apple Podcast und Co. Bis zum nächsten Mal.